Ja, ich bin ein bisschen kleiner, muss runter machen. Ich grüße euch herzlich. Das Lied hat mich jetzt angesprochen, denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. Und ich dachte, mit Himmel ist bestimmt das ganze Weltall gemeint, mit all den Galaxien, die Millionen von Lichtjahren entfernt sind. So weit reicht Gottes Gnade. Ein Gedanke, der mir so spontan kam und den ich dachte, ich gebe ihn euch weiter. Ja, das Thema Weisheit. Nebukadnezar hatte einen Traum. Und er hat ihn erschüttert, dieser Traum. Und er wusste, dieser Traum bedeutet was. Der war nicht von ungefähr. Und er ruft seine Weisen zusammen aus dem ganzen Land und sagt, deutet mir den Traum. Ja, sagen die Weisen, sag uns deinen Traum. Nee, sag ich nicht, sagt Nebukadnezar. Ich verrate ihn euch nicht. Wenn ihr nicht den Traum wisst, dann könnt ihr ihn auch nicht deuten. Das kann kein Mensch, sagen die Weisen. Das ist unmöglich. Wenn ihr das nicht wisst, dann will ich euch alle töten. Dann seid ihr alle Betrüger. Und ich werde eure Häuser vernichten. Entweder sagt ihr mir den Traum, dann könnt ihr ihn auch deuten, oder ihr werdet getötet. Boah, ich dachte, das ist schlimmer als Putin, was? Keiner konnte den Traum deuten, keiner konnte ihn erkennen. Und dann kommt man zu Daniel und sagt ihm, er muss getötet werden, weil er auch zu den Weisen gehörte. Er sagt, Moment, ich will mit dem König reden. Mein Gott kann da helfen. Und er bat sich einen Aufschub und tatsächlich offenbarte Gott dem Daniel den Traum und auch die Deutung. Und als Daniel das erfahren hatte in der Nacht, fing er an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Ja, Daniel rühmt Gottes Weisheit, Gottes Wissen. Sind wir weise? Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der sagt, ich könnte noch mehr Weisheit gebrauchen, ich brauche eigentlich mehr Weisheit. Jakobus sagt, wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, so erbittet er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott gibt uns gerne Weisheit. Wenn wir ihn darum bitten, wenn wir erkennen, uns mangelt Weisheit. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo das ganz deutlich wird, dass Gott gerne Weisheit gibt. Salomo, ein junger König, ja, wurde ins Amt eingeführt. Und der Herr erscheint ihm im Traum. So nach dem Motto, jetzt darfst du von mir bitten, was du möchtest. Ja, sag mir, was ich dir geben soll, sagt Gott zu ihm. Und jetzt antwortet Salomo, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der heute auf seinem Thron sitzt, nämlich er selbst, Salomo. Weil nun du, o Herr, mein Gott, deinem Knecht an meines Vaters David statt zum König gemacht hast, ich aber ein junger Knabe bin, der weder ein- noch auszugehen weiß. Und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, welches so groß ist, dass niemand zählen noch vor Menge berechnen kann, so wollest du deinem Knecht ein verständiges Herz geben, dass er dein Volk zu richten wisse, unterscheiden könne, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dieses dein ansehnliches Volk zu richten? Und dann heißt es, das gefiel dem Herrn wohl, dass Salomo um solches bat. Da hat er sich gefreut. Gott hat sich gefreut über diese Bitte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um solches bittest und bittest nicht um Reichtum und bittest nicht um das Leben deiner Feinde, sondern bittest um Verstand zur Rechtspflege. Siehe, so habe ich nach deinen Worten getan. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich auch gegeben, was du nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre, dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Ja, Gott gibt da noch viel mehr dazu. Die Bitte hat ihm gefallen. Wir dürfen Gott um Weisheit bitten. Wir sollen ihn bitten. Dann freut er sich. Dann freut er sich, weil er dann uns zeigen kann, seine Weisheit. Aber welch eine Demut spricht doch aus diesem großen König, dem Salomo, hervor. Ich bin ein Knabe. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich dein Volk führen soll. Wir kennen das von unseren Politikern nicht, ne? Dass die sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber das ist echt sehr ungewöhnlich für Menschen, die eine solche Machtposition haben, dass sie sagen, zugeben, ich bin der Sache nicht gewachsen. Ja, in der Bibel geht es ja sehr viel um Weisheit. Es gibt sogar ein Buch der Weisheit, nämlich das Buch Prediger, von Salomo geschrieben. Dem Mann, der Gott um Weisheit gebeten hat. Auch in den Sprüchen gibt es ganz viele Verse von Weisheit. Und immer wieder, auch in den Losungstexten, merke ich immer wieder, ist immer wieder die Rede von der Weisheit Gottes. Und ich dachte mir, wir schauen uns ein paar Verse mal an. Zum Beispiel eine Sache, die dem Salomo ganz wichtig ist, sagt er, lass das niemals aus deinen Augen gehen, das denk immer daran. Ich lese es euch vor. Der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet und die Himmel mit Verstand befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken Tau. Solches, mein Sohn, lass niemals aus den Augen. Bewahre Überlegung und Besonnenheit. Also immer dran denken, dass Gott alles geschaffen hat. Wie beginnt die Bibel? Die ersten Worte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist die Basis der Bibel. Er hat alles gemacht. Alles. Mit wem haben wir es zu tun? Mit dem Schöpfer aller Dinge. Solches lass niemals aus deinen Augen. Halte dir vor Augen, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Und er sagt, das hilft zur rechten Überlegung und zur Besonnenheit. Also, das hat mich auch angesprochen, dieser Gedanke. Und ich habe gemerkt, darüber kann man eigentlich gar nicht richtig reden, weil das Dinge sind, die außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen. Schaut, Gott schuf Himmel und Erde, Materie, Raum. Gott schuf die Zeit, weil Gott gibt es keine Zeit. Er hat sie geschaffen, er ist außerhalb dieser Zeit. Können wir uns das vorstellen? Es heißt auch immer am Anfang, aber für Gott gibt es doch kein Vorher und Nachher, wenn er außerhalb der Zeit ist. Er überschaut alles. Von Anfang bis zum Ende, seine ganze Schöpfung. Er schaut sogar, dass eines Tages die Himmel zusammengerollt werden wie ein Mantel und weggeworfen werden. Diesen Blick hat Gott. über das gesamte Weltall. Darum kann Paulus sagen, Gott kannte uns schon vor Beginn der Schöpfung. Er hat alles schon gesehen. Das heißt, in der Bibel hat alle unsere Tage schon aufgeschrieben in seinem Buch. Er hat sogar unsere Haare auf dem Haupt gezählt. Er wusste schon vor Beginn der Welt, wie viele Haare wir haben. Ist das ein irrer Gedanke? Es ist unfassbar, dieser Gott. Denk dran, mit welchem Gott du es zu tun hast. Und was gibt er uns noch zu verstehen? Ich tue alles aus Liebe zu dir. Ich habe dich schon geliebt, als du noch nicht gelebt hast. Schon vor Beginn der Welt habe ich dich geliebt. Und ich setze alles ein, damit du diese Liebe erkennst. Alles dreht sich darum, dass du erkennst, dass Gott dich lieb hat. Und er hat von Anbeginn gewusst, ich kann es dir nur zeigen, indem ich ans Kreuz für dich gehe und sage, ich tue das für dich. Obwohl du dich gegen mich aufgelehnt hast, obwohl du deine eigenen Wege gegangen bist, obwohl du meintest, du kannst alles leisten, alles im Griff haben, ohne mich. Ich habe alles vergeben, alles bezahlt. Ich wusste, wenn ich dich erschaffen werde, es kostet mich das Kreuz. Ich muss diesen Weg gehen. Heute übrigens der Wochenspruch dieses Sonntags, dass Jesus sich entschieden hat, lasst uns nach Jerusalem gehen, damit alles geschieht, was in den Schriften gesagt ist. Das ist für mich immer so ein krasser Kontrast zu dem Treiben, jetzt in diesen Tagen, diese Entscheidung Jesu, ich gehe jetzt den Leidensweg, um eure Schuld zu bezahlen. Ja, Jesu Liebe, Gottes Liebe ist stärker als unser Hass, der Hass der ganzen Welt. Auch der Hass der Pharisäer und Schriftgelehrten konnte seine Liebe nicht auslöschen. Und er hat das schon vorher gewusst, von Anbeginn der Welt. Praktisch in der Planungsphase hat er uns schon geliebt, wenn man das so sagen darf. In der Planungsphase, als Gott alles geplant hat, was geschehen wird. Ja. Gottes Weisheit hat das alles erdacht. Und nichts geschieht, was er nicht schon vorher wusste. Auch bei allem Leid, was geschieht auf dieser Welt. Teilweise wird die Weisheit in der Bibel personifiziert. Zum Beispiel in Prediger 7, Vers 4 heißt es, sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester. Und sage zum Verstand, du bist mein Vertrauter. Kann ich zur Weisheit reden? Zu einer Person? Gott, hier wird es getan. Oder kann man die Weisheit lieben wie eine Person? Ich, die Weisheit, liebe, die mich lieben. Die Weisheit liebt mich und ich liebe sie. Und die mich früh suchen, finden mich. Diese personifizierte Weisheit wird ganz schnell deutlich, wenn man in der Bibel liest, wird mit Jesus in Verbindung gebracht. Jesus ist ja der Ursprung der Schöpfung. Er war von Anfang an dabei. Er hat mitgeplant, mitgestaltet, mitgeschaffen. Da schreibt ja Paulus, denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Also hier heißt es erstmal, die Weisheit hat alles erschaffen und jetzt sagt Paulus, Jesus hat alles erschaffen. Also da merken wir, das wird als Synonym fast gebraucht. Er hat alles erschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Also der Vergleich von Weisheit und Jesus drängt sich da förmlich auf. Ich lese mal die Verse aus dem Prediger 8, aus diesem Weisheitsbuch, ja? Da redet die Weisheit. Der Herr besaß mich am Anfang seiner Wege, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Stimmt auch auf Jesus, er besaß mich. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang. Vor dem Anfang, also als es noch keine Zeit gab. Der Anfang muss ja etwas zu tun haben mit der Zeit. Vor dem Anfang, vor dem Ursprung der Erde. Als noch keine Fluten waren, ward ich geboren. Als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln ward ich geboren. Als sie die Erde noch nicht gemacht hatte und was außerhalb derselben liegt, die ganze Summe des Weltenstaubs, also das Wort hat mich beeindruckt, der Weltenstaub. Wir reden ja heute von den Galaxien, die wie ein Nebel uns umgeben. Und hier ist die Rede von dem Weltenstaub, die Millionen von Sonnen und Sternen, die unfassbar sind in ihrer Weite und Größe. Und er redet hier, genau das hast du gemacht. Als er den Himmel abzirkelte, war ich dabei. Als er auf den Meeresspiegel den Horizont abgrenzte, wunderbar. Als er die Wolken droben befestigte und die Brunnen der Tiefe mauerte. Als er dem Meer seine Schranke setzte, ist übrigens ein trostreiches Wort, er setzte dem Meer die Schranke. Da denke ich immer, wenn er die Schranke gesetzt hat, dann bleibt die auch bestehen. Brauchen wir uns keine Angst zu machen. Damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte. Da stand ich ihm, ich die Weisheit, als Werkmeister zur Seite und zu seinem Entzücken Tag für Tag und spielte vor seinem Antlitz alle Zeit. Und dann heißt es weiter, denn wer mich findet, sagt die Weisheit, denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Gnade von dem Herrn. Wir können sagen, wer Jesus findet, findet das Leben und Gnade. Wer mich aber verfehlt, sagt die Weisheit, schadet seiner eigenen Seele. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ja, Weisheit und Jesus gehören so eng zusammen, dass wir auch verstehen, warum Gott sich freut, wenn wir um Weisheit bitten. Dann hilft er uns auch, Jesus zu erkennen. Und wir Menschen neigen dazu, diesen Jesus abzulehnen. Johannes beginnt schon mit den ersten Versen seines Evangeliums. Das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, er hat sich ein Eigentum geschaffen, ein eigenes Volk extra, um auf diese Welt zu kommen. Und er ist nicht aufgenommen worden. Vor der Schöpfung wusste Jesus, welche Konsequenz es für ihn haben wird, dich und mich zu erschaffen. Ich und du. Wir waren die Ursache für seinen Tod am Kreuz. Und er hat sich nicht gescheut, diesen Weg zu gehen. Auch wenn es ihn alles gekostet hat. Schmach und Spott hat er am Kreuz ertragen. Der allmächtige Gott, der unfassbare Gott, ist diesen Weg gegangen. Damit wir eine offene Tür haben, zurück zu ihm, in sein Reich, in sein ewiges Reich. Welch ein Plan Gottes. Aber im Alten Testament wird auch schon die Brücke geschlagen von Weisheit zu Jesus. Zum Beispiel in Jesaja, in Kapitel 11. Und es wird ein Spross aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schoß aus seinen Wurzeln hervorbrechen. Auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. All diese Eigenschaften treffen auf Jesus zu. Schon im Alten Testament wird Weisheit und der Messias hier zusammengebracht. Und es geht auch nicht um eine Weisheit, dass ich viel weiß, viel Wissen habe, dass ich ein guter Mathematiker bin oder gut auswendig lernen kann, viele Sprachen kenne. Gott verspricht Salomo ja nicht einen klugen Kopf. Er verspricht Salomo ein weises Herz. Das ist was ganz anderes. Die Weisheit im Herzen. Gott macht das Herz weise und verständig. Und Paulus sagt dazu, Gottes Weisheit ist ein Geheimnis. Aber ein entscheidendes. Das müssen wir erkennen. Paulus kämpft sogar einen Kampf, dass die Gemeinden diese Weisheit erkennen. Denn nur so erkennen sie wirklich Jesus. Ich lese mal die Worte von Paulus vor, ja? Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe für euch und für die in Laodicea und für alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben. Dazu gehören wir übrigens auch. Wir haben den Paulus auch nicht im Angesicht gesehen. Damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Welches ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ja, welch eine Freude hatte die Weisheit, als sie die Menschenkinder schuf. Welche Freude hatte Jesus über uns? Obwohl er schon von Anfang an wusste, was das für ihn bedeutete. Gott liebte uns schon in der Planungsphase. Der Apostel Jakobus vergleicht Gottes Wort mit einem Spiegel, in dem wir uns sehen können. Er sagt, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut. Er betrachtet sich, läuft davon und bald hat er vergessen, wie er gestaltet war. Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, vergleicht das Studium der Theologie mit dem Studium eines Spiegels. Da betrachtet man den Rahmen, die Beschaffenheit des Rahmens, die Qualität des Glases vielleicht, ich weiß nicht, was alles betrachtet wird. Aber man lässt das Wort selbst nicht an sich rankommen. Man ignoriert sein eigenes Spiegelbild, da dieses nicht zum Studium gehört. Man überlegt Übersetzungsmöglichkeiten. Man prüft, ist der Text wirklich original? Und ich weiß nicht, was man alles prüft im Studium. Man lernt natürlich auch die Sprachen, diskutiert vielleicht über die richtige Übersetzungsmöglichkeit, aber man lässt Gottes Wort nicht an sich ran. Im Herbst macht mir einen Spaziergang an Oberbachem und da saßen auf einer Bank ein älteres Ehepaar. Und wie üblich, ich begrüße die Leute freundlich und biete ihnen eine kleine Bibel an. Und es gab ein nettes Gespräch. Der ältere Herr stand schon da und erzählte gleich, er hat so viele Bibeln zu Hause, auch in der Originalsprache. Und er kann die alle lesen. Und ich merkte, er musste irgendwie ein Professor der Theologie sein, was er da alles erzählte. Und er gab mir dann ein paar Beispiele von Übersetzungsproblemen, ja, die nicht eindeutig sind, die man nicht eindeutig lösen kann. Und ich war total beeindruckt über sein Wissen. Aber irgendwie merkte ich, es fehlt noch was. Irgendwo merkte ich, dass was fehlt. Und da gab mir Gott einen einfachen Gedanken. Und ich sagte ihm, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Dass er vom Himmel zu uns kam und Mensch wurde, um uns zu erlösen vor dem ewigen Tod. Das ist aber eindeutig. Da gibt es keine Übersetzungsprobleme. Da gibt es keine Unsicherheiten der Interpretation. Da merkte ich irgendwie eine frohe Zustimmung seiner Frau. Und auch der kluge Professor, ich nehme jedenfalls an, es war einer, widersprach nicht. Er meinte nur, es wäre schön, wenn ich das glauben könnte. Ja, die Untersuchung der Beschaffenheit des Spiegels ist nicht der Sinn des Spiegels. Ich kann einen wunderschönen Spiegel kaufen. Ich werde darin nicht schöner. Ich kann mich auch im hässlichen Spiegel betrachten und kann darin schön aussehen. Die Qualität der Bibel, ob die ich geschenkt bekam oder ob die 1000 Euro kostet, spielt keine Rolle. Das Wort Gottes ist es, worum es geht. Mich entdecken, wie ich vor Gott stehe und wie er mich sieht und welch ein Erbarmen daraus spricht. Nur wenn ich den Spiegel verzerre, ja, es gibt ja so Spiegelpanoptikum, da kann man ganz schlank drin aussehen am Spiegel, weil der verbogen ist. Da sehe ich mich anders, als ich wirklich bin. Deswegen ist Gott auch so maßlos böse, wenn jemand sein Wort verfälscht. Dann erkenne ich nicht mehr, wie ich wirklich vor Gott stehe. Im Spiegel Gottes erkenne ich, welch ein Sünder ich bin. Im Spiegel von Gottes Wort begreife ich voller Entsetzen, wie hoffnungslos verloren ich bin. Nur so begreife ich die große Weisheit und große Liebe, in welche wunderbare Weise er Errettung geschaffen hat für mich. Dass er alles gewusst hat, dass er mich vor Anbeginn der Welt schon geliebt hat. Ein Christenleben beginnt immer mit dieser Erkenntnis. Ich bin verloren. Ich bin ein Sünder. Kann Gott mich noch lieben? Ja, sagt er, ja, ich liebe dich. Ich habe dich geschaffen. Du sollst mein sein. Die Erkenntnis Jesu, darin liegt alle Weisheit. Amen.